Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwondesliga, da wo das Herz des Fußballs schlägt. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Jetzt geht's wieder ums Eingemachte hier. Meine Damen und Herren, Nico Backspin ist auch wieder zu Gast.
Ich fühle mich richtig wohl hier oben auf dem großen Monitor.
Ja.
Die Qualität ist so schön. Ich sehe noch gestochen schärfer aus hier.
Ja, du kommst viel besser zur Geltung.
Noch schöner, ne? Die Glatze glänzt.
Du bist wie so ein
schön, wie du eben gerade gesagt hast, dass das hier schlägt das Herz des Fußballs. Das hat mich gleich noch ein bisschen fröhlicher gemacht.
Ja, und der Mann, der das Elend einzuordnen weiß mit seiner rationalen Art, das ist natürlich Tobias Escher.
Ja, ich muss mich schon mal entschuldigen bei den Zuschauern.
Warum?
Als Verantwortlicher für dieses Format. Ja, weil die ja schon seit Wochen auf dieses Format warten. Also wir haben ja jetzt wirklich irgendwie 2 Monate fast zappeln lassen. Mhm. Aber immer irgendwie so plötzlich HSV verliert am Wochenende, dann Nils plötzlich krank, Dann verliert wieder Werder, dann plötzlich, ja, tut mir leid, ich bin in London von der Nico. Es ist immer rein zufällig, dass immer, wenn es gerade nicht läuft. Und diese Woche habe ich aber wirklich euch hier hingesetzt. Ist mir scheißegal, wie eure Vereine spielen. Diese Woche hier ist Zwondesliga-Zeit.
So soll es sein. Wir haben es tatsächlich einige Male vorgehabt und mussten es eben aus den genannten Gründen hier und da verschieben. Aber jetzt ist es soweit. Haben wir eine Tabelle eigentlich vorliegen?
Ja, wir haben eine Tabelle.
Dann lass uns doch mal starten mit der Zweitliga-Tabelle, weil ich glaube, viele Leute da draußen, die wissen nicht so richtig, was passiert denn da eigentlich in der zweiten Liga. Ja, St. Pauli, wow, Platz 1, stark. Nächste Überraschung, größere Überraschung noch, ist eigentlich Jahn Regensburg. Platz 2, die beiden da im Formationsflug beinahe. Schalke. Die hat man stark erwartet auf Platz 3. Dann Paderborn, Nürnberg und so weiter. Dann auf Platz 7 HSV, auf Platz 10 Werder Bremen. Beide so ein bisschen. Ah, nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ne? Ich finde bei euch ja sogar noch besser als bei Bremen. Also ganz ehrlich, nach wie viel haben wir jetzt? 12 Spiele, 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und näher dran am Relegationsplatz, Holstein Kiel, die haben ja jetzt auch, die verstärken sich ja Woche für Woche mit neuen Superlativen. Also das wird noch eine richtig knappe Nummer nach unten, wenn sie sich nicht langsam zusammenreißen.
Also mal ganz kurz, damit ich das richtig verstehe, weil ist schon spät für mich, ich habe schon auch viele Sendungen hinter mir. Redest du gerade davon, dass Bremen eventuell absteigen könnte in die dritte Liga?
Ja, davon rede ich.
Okay, können wir die Sendung noch mal beginnen? Ich möchte Nico als Verschwörungstheoretiker vorstellen.
Alter, hast du dir das mal? Meine Güte, hast du, du weißt doch, wie das ist. Du hast doch auch schon mal, also, oder, nee, aber nicht mit dem Tabellenplatz. Ich habe mit Werder Bremen auf Tabellenplatz 10 in der 92. Minute in Sandhausen 2:2 zurückgelegen. Weißt du, was das mit mir emotional macht? Das ist so ungefähr das Tiefste von dem, was ich nicht wollte.
Ja, aber das ist jetzt ja einfach deine Realität.
Ja, genau. Und die Realität sagt auch 16 Punkte, 16. 11 Punkte, 22 Punkte, 3. Das heißt, weniger Punkte Abstand zum 16. als zum 3. Nach Adam Riese mit Platz 10, 16 näher an 10, 10, 3, also.
Ja.
Abstiegskampf.
Abstiegskampf.
Ist die einzig logische Konsequenz daraus.
Ja. Schön, Herr Escher. Und das ist, deswegen ist der Experte hier mit in dieser Runde, damit er das mathematisch mit bestätigen kann.
Aber siehst du es denn wirklich so negativ? Bist du so ein Pessimist geworden?
Nein. Ich muss ja sagen, dass das Spiel gegen Pauli mir auch an ein paar Stellen ein ganz gutes Gefühl gegeben hat. Aber das ist ja diese Kacke mit diesem Drecksfußball und diesem emotional da dran sein, dass es eine Achterbahn der Gefühle ist. Eine Woche fühlt sich's ganz gut an. Oh, der Stürmer, der trifft ja. Dann nächste Woche wieder Arschtritt. Jetzt freut mich eine Umstellung des Systems, was Tobi ja vielleicht noch ein bisschen genauer erklären kann. Aber ich fand, das sah auf einmal alles gut und kompakt aus. Und St. Pauli schießt und ballert sich durch diese Liga und kriegt keine vernünftigen Torchancen kreiert, kann nicht über die Außen kommen. Im Mittelfeld ist alles dicht betoniert. Und das ohne Ömer Toprak und Christian Groß, der ja nun mal da offensichtlich auf der Sechserrolle eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in den letzten Wochen, als er noch da war. Das hat mir einfach alles sehr, sehr gut gefallen. So. Und vorne, finde ich, das war für mich fast das wichtigste Bild, weniger, dass die Tore schießen, wie sich die beiden Stürmer, Duxch und Füllkrug, miteinander verstanden haben. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung für die nächsten Wochen. Fakt ist aber, 10. Platz ist Kacke.
Ja. Ja, war ein Spitzenspiel. Zumindest von einer Seite aus, weil der FC St. Pauli ja auf Platz 1 da angereist ist. Ich war im Stadion gegen Bremen, war ein nettes Spielchen, hat wirklich Spaß gemacht da auch. Volle Hütte, Fanfreundschaft, Gesänge, auch gegen ausgeteilt gegen deinen Lieblingsverein. Da waren sich ja alle einig dann. Mhm. Aber nach 12 Spieltagen ist ja schon so der erste Drops gelutscht sozusagen. Man hat, die Realitäten sinken langsam ein in die Liga, wie man so sagt. Jetzt kann man halt nicht mehr sagen, ja, es sind nur so und so viele Spieltage. Mhm. Der FC St. Pauli führt mit 4 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz die Liga an. Wird dementsprechend auch anders wahrgenommen, fährt jetzt nach Bremen. Und die Bremer sagen einfach mal, Edgy Badge, guck mal, wie ihr was macht. Wir haben ja die perfekte Defensivtaktik. Und lässt dann halt die St. Paulianer anlaufen gegen eine doch massive Abwehr. Mhm. Was aus St. Pauli-Sicht fand ich super interessant war, ist, dass sie dann so ähnlich wie das vielleicht Bielefeld gemacht hat vor 2 Jahren oder Bochum letzte Saison, die haben dann in der 2. Halbzeit gesagt, okay, fußballerisch kommen wir hier heute nicht durch, dafür stehen die zu gut und wir fangen uns da nur Freistöße ein gegen die Bremer, da kriegen wir irgendwann das Tor. Da haben sie einen langen Lulatsch schon eingewechselt, lange Bälle gespielt. Und haben dann damit quasi die Bremer überspielt. Und dann war es halt so ein Kampfspiel am Ende, das 1-1 ausgeht. Aber das fand ich schon sehr interessant, wie viele verschiedene Wege die Pauli da gefunden hat, vor das Tor zu gelangen. Also ja, das Spiel aufzubauen.
Ich muss mal ein bisschen, ich bin ja auch durchaus in der Lage, meine Emotionen wegzusperren und das Ganze auch nüchtern zu analysieren. Und da muss man St. Pauli einfach mal ein großes Lob aussprechen. Weil die Timo Schulz gehalten haben, als der sportlich nicht mehr so viele Argumente hatte. Und jetzt wird das zurückgezahlt. Und die spielen so stark. Ich habe sie jetzt mehrfach auch gesehen. Gegen den HSV habe ich sie gesehen. Über 90 Minuten. Und da hat der HSV nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht im Derby. Es war nicht mal so, dass ich hinterher gesagt habe, wieso waren die so schlecht? Die waren gar nicht so schlecht, der HSV. Aber St. Pauli war einfach gut. Klar, da gab es die Schlüsselszene. Ne? Unentschieden. Klare Elvan Jatta nicht gepfiffen. Im Gegenzug das Siegtor für St. Pauli. Da kann man natürlich jetzt heute immer noch drüber reden, aber trotzdem war der Sieg nicht unverdient, weil St. Pauli gut gespielt hatte. Und auch jetzt gegen Bremen haben sie das sehr gut gemacht. Und auch gerade nach dem Rückstand sind die zurückgekommen und haben sich gesagt, so was, nee, wir verlieren hier nicht in Bremen. Und hätten das ja am Ende fast noch gewonnen. Ja, die haben ja noch ein Tor geschossen in der letzten Minute, was dann zurückgenommen wurde, sodass es beim Unentschieden blieb. Aber je länger die Saison geht, desto mehr festigt sich in mir die Prognose, dass St. Pauli aufsteigen wird. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so wagemutig, das zu tippen.
Die spannende Frage wird jetzt sein, ob sie diese Widerstände, wie sie jetzt bekommen haben von Werder Bremen, ob das sich jetzt noch häuft. Weil natürlich der FC St. Pauli jetzt auch anders wahrgenommen wird, auch von Bremen. Und auch Bremen so ein Stück weit gezeigt hat, wenn St. Pauli mit der Raute spielt, dann haben sie mit dem 5-3-2 schon eine gute Idee, wie man diese Raute kalt stellt. Da werden bestimmt noch ein paar schwierige Spiele kommen für St. Pauli. Und das ist jetzt deswegen für mich so die entscheidende Saisonphase, weil sie haben sich ein kleines Polster erarbeitet und jetzt, wenn sie es jetzt schaffen, halt 2-3 Siege hintereinander zu bringen oder auch zumindest halt wie Bochum keine 2 Niederlagen hintereinander zu kassieren, das war ja das Erfolgsgeheimnis Bochum letztes Jahr, wenn sie ein Spiel verloren haben, wusstest du, da kommt direkt ein Sieg hinterher, dann kann das für St. Pauli weit gehen. Also die haben halt ein gutes Mittelfeld, gute Abwehr, also die sind wirklich gut aufgestellt. Aber jetzt ist so für mich Crunch-Time für St. Pauli, wo halt sagt, okay, jetzt seid ihr nicht mehr diese Überraschungsmannschaft, sondern jetzt seid ihr der Favorit der 2. Liga.
Ja, ganz genau. Die sind jetzt die Gejagten, wenn du so willst. Klar, und da muss man mal gucken. Sie haben natürlich auch noch schwere Spiele vor der Brust. Ne? Also sie haben jetzt Nürnberg noch nicht gespielt, sie haben Schalke noch nicht gespielt. Das sind die, also in den kommenden 3 Spielen haben sie Sandhausen und dann haben sie Nürnberg und Schalke, also dann nochmal 2 absolute Spitzenspiele. Dann müssen sie nach Düsseldorf, also Nürnberg, Schalke, Düsseldorf, das sind 3 Spiele nacheinander. Düsseldorf performt natürlich total unter den eigenen Erwartungen, ist aber eigentlich auch angetreten, mit dem klaren Ziel aufzusteigen. Das ist Düsseldorfs Ambition. Ich habe mal vor der Saison was gedreht, wo auch ein Mitarbeiter von Fortuna Düsseldorf da war, mit dem ich geschnackt habe und den ich gefragt habe, wie es so aussieht. Und der hat gesagt, ganz klar, Aufstieg ist das Ziel. Also das ist so, die performen unter dem Radar. Ne? Ich würde sagen, das ist eigentlich auch eine Spitzenmannschaft der 2. Liga. Also die haben sie auch noch. Danach geht's nach Kiel. Gut, die sind jetzt gerade in der Krise, aber die können auch besser spielen als das. Ich will nur sagen, lass uns mal vielleicht dann auch die Rückrunde die Hinrunde abwarten, wenn jeder jeden gespielt hat, wie es dann ausschaut. Aber unabhängig davon, bislang ist St. Pauli, muss man sagen, die Mannschaft der Stunde.
Da muss man auch ein bisschen Nico widersprechen, nicht? Ein bisschen. Weil das ja so eng ist in der 2. Liga, da im Mittelfeld. Klar, Pauli hat sich jetzt so ein Stück weit abgesetzt, auch Regensburg interessanterweise. Und hinten ist Ingolstadt und auch Aue ein Stück weit, die sind hinterher. Aber dazwischen ist ja immer jede Woche, jeder kann jeden schlagen. Mhm. Und Heidenheim besiegt dann Schalke. Oder der HSV spielt mal wieder unentschieden gegen jemanden, gegen den sie nicht unentschieden spielen sollten, Kiel zum Beispiel. Und das ist ja wirklich, jedes Spiel ist wieder eine faszinierende Frage, wer geht jetzt wie in das Spiel rein, wer schafft es, den Matchplan auf den Platz zu bekommen. Da ist ja eigentlich richtig, richtig eng. Und Werder ist ja jetzt auch.
Widerspruch. Hm? Wo ist der Widerspruch gegen mich?
Weil du ja Werder Bremen schon in den Abstiegskampf reinsteigen wolltest, aber die müssen ja auch nur, wie gesagt, 2-3 Spiele hintereinander mal wieder das auf den Platz bekommen, was sie Anfang der Saison schon gezeigt haben. Klar, schwierig, aber.
Also, dass das jetzt mit dem Augenzwinkern gemeint ist, das muss ich nicht extra betonen, oder? Aber die Tatsache, dass Werder Bremen, wenn sie nicht den Punkt geholt hätten, mit 15 Punkten punktgleich mit Düsseldorf auf 11 gewesen wären, das zeigt einfach, dass in Bremen bestimmte Dinge immer noch nicht angekommen sind. So. Und ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich dieser Mix aus alles, was ich schon die Wochen immer erzähle, zu kurze Vorbereitung auf das, die Mannschaft vielleicht immer noch nicht ganz bewusst darüber, dass du in der zweiten Liga spielst und dass du halt auf ganz viele Mannschaften triffst, die einfach nur Fußball arbeiten und nicht spielen wollen. Und du auf der anderen Seite auch sehr viel Vorschusslob und Druck hast mit dem teuersten Kader der Liga, dass du ja unbedingt mitspielen musst. Das funktioniert alles nicht so einfach. Und das siehst du in jeder Woche. Und da, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass St. Pauli die stärkere Mannschaft war. Wir müssen uns klar machen, Werder Bremen geht in ein Spiel gegen den FC St. Pauli und ist der klare Außenseiter. Das musst du auch in die Köpfe der Spieler kriegen, damit sie kapieren, dass es nach unten ganz schnell gehen kann. Denn Hannover 96 hat auch Anspruch. Die wollen nicht aufsteigen, aber die wollen im oberen Tabellendrittel sich aufstellen, damit sie mittelfristig wieder oben anklopfen können. Die sind ein Punkt vor der Relegation. Diese Liga bricht Genicke dieses Jahr noch. 100%. Das ist das, was ich meine.
Ja. Gehe ich ein Stück weit mit. Es ist auf jeden Fall brutal, diese Liga. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Damit kommen wir zum HSV, denn die haben das jetzt ja dreimal in Folge nicht geschafft.
Also ist das direkt, ist da keine Rede mehr.
Keine Rede mehr. Vierter geworden jedes Mal, wissen wir alle. Und die haben jetzt ihr siebtes Unentschieden gespielt, glaube ich, in der Saison gegen Kiel. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn man ein HSV-Spiel gesehen hat, hat man alle gesehen. Weil der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Und der ist so, HSV beginnt gut, zeigt guten Fußball, dominiert den Gegner, spielt sich Chancen raus. Entweder sie nutzen keine davon oder sie nutzen eine davon. Das sind die beiden Optionen. Und dann, je länger das Spiel geht, gerade dann so in der zweiten Halbzeit, dann macht der Gegner irgendwann mehr. Und es ist eine Frage der Zeit und sie kassieren immer noch den Ausgleich. Und es gibt dann so ein paar Eventualitäten, ne? Also sowas wie, machen sie das 1-0 oder machen sie das nicht? Vergeben sie alle Riesenchancen oder vergeben sie sie nicht? Und dann am Ende ist es nur noch die Frage, schaffen sie, also kriegen sie den Ausgleich, ist eigentlich keine Frage mehr, den kriegen sie, und dann noch die Frage, okay, passiert noch kurz vor Schluss irgendwas? Macht einer noch den Lucky Punch in der 90. Entweder der HSV oder die andere Mannschaft? Das sind so die offenen Fragen, ansonsten ist jedes Spiel gleich. Und das ist ein bisschen frustrierend, so, weil der HSV viele gute Ansätze zeigt. Also sie dominieren den Gegner oft. Man denkt oft, ey, die spielen eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Ausbeute unterm Strich ist einfach viel zu wenig. Die Effizienz für den Aufwand, der betrieben wird, ist viel zu wenig. Man hat auch immer zu Ende des Spiels das Gefühl, es fehlt dann doch die Kraft. Sie haben vielleicht zu viel investiert, um es dann noch zu verwalten einfach in den letzten Minuten. Dazu kommt, dass jetzt eine große Verletzungssituation hinzukommt. Unser Außenspieler hat sich leider schwer verletzt, Leibold, und fällt mit Kreuzbandriss aus bis zum Ende der Saison. Das ist ein großer Verlust sportlich, weil der einfach mega gut ist. Und Miro Muheim, der ihn jetzt ersetzt, der muss erstmal ankommen in der Liga. Das ist ja große Schwächung auf jeden Fall. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, so für meine persönlichen für meine Gefühlslage, ich habe das mittlerweile akzeptiert. Es ist viertes Jahr, zweite Liga, da ist vor aus dem Zweitligist. Und ich reg mich nicht mehr so drüber auf. Das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft. Es ist teilweise nett anzuschauen. Also sie spielen ja nicht komplette Grütze, sondern da ist zumindest ein System erkennbar. Es ist erkennbar, was der Trainer will. Die Spieler setzen es auch um. Es fehlen die Ergebnisse. Aber es ist nicht so schlecht zum Zuschauen. Und deswegen bin ich ganz genügsam.
Ist halt Walter-Fußball, nicht?
Ja, genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es läuft aber mit sehr viel Euphorie und im Gegensatz zu den letzten Jahren gewinnen sie dann auf einmal oder führen schnell in den Spielen, aber werden regelmäßig irgendwie eingeholt auf der,
ja,
auf der Zielgerade.
Ja, klar.
Das ist überraschend.
Ja. Weil sie auch andersrum schon einige in den letzten Minuten gedreht haben. Ist ja nicht auch nicht so.
Nö, nee, gab's auch. Aber ich meine, so, das ist ja nicht umsonst, dass diese ganzen Unentschieden entstehen. Das ist ja, da steckt der System dahinter. Und die Gegner wissen sehr auch, was sie mit dem HSV machen müssen. Und deswegen sind sie für mich auch nicht Aufstiegsfavorit.
Du hast halt viel Ballbesitz, du hast guten Ballbesitz. Und du hast halt immer in jedem Spiel mindestens 2 bis 3 Situationen, wo dann Innenverteidiger rausrückt und dann komplett blank steht und der Gegner eins gegen eins gegen den Torwart laufen kann.
Ja.
Wenn es blöd läuft, macht der Gegner daraus 2 Tore, wenn es gut läuft, 1 Tor. Aber das musst du halt immer schon einkalkulieren bei einem HSV-Spiel. Das ist das Problem so ein Stück weit. Es ist auch das Problem, was du ja oft hast, so dass der Glaube irgendwann auch anfängt, auch weggeht an das System von Seiten der Spieler. Ich habe das Gefühl, dass sie es nicht mehr ganz so konsequent spielen, wie sie es noch am Anfang der Saison gemacht haben, mit dem Nachrücken, mit dem Rausrücken, mit den Ballstaffetten. Klar, Kiel ist da jetzt auch ein schwerer Gegner gewesen in der Hinsicht, weil die sich, wie du, Nico, gerade schon gesagt hast, gut verstärkt haben, auch in der Saison noch und halt viel Tempo mitbringen und dann halt die Lücken auch sehen. Wie gesagt, kann aber auch sein, wenn du der HSV hat auch erst eine Niederlage, muss man dazu dann fairerweise sagen. Es gab erst eine Mannschaft, gegen wen haben sie verloren? Gegen St. Pauli, oder?
Gegen St. Pauli.
Ja, genau, gegen den Tabellenführer. Das haben sie immer mindestens unentschieden geholt, was ja auch für eine gewisse Stabilität dann auch spricht, die dann eher über den Ballbesitz kommt.
Mhm.
Ich will sie nicht abschreiben, aber es ist, ich habe immer das Gefühl, vielleicht bin ich davon auch noch von Stuttgart so ein bisschen negativ geblendet, wo Walter ja auch war, wo es dann halt irgendwann so die Kurve nach unten war, dass ich da noch nicht den höchsten Glauben habe an das Ganze.
Ich sehe genau wie, also Nils, keine Aufstiegspflicht, aber halt auch nach wie vor. Also, ich gucke mir die Tabelle gerade nebenan, dann, ich würde schon sagen, 13 Mannschaften, die maßgeblichen Einfluss darauf nehmen können, wie diese Saison ausgeht. Ob jetzt Hannover das noch schafft, glaube ich nicht. Düsseldorf hat letztes Jahr auch in der Rückrunde dann auf einmal den Turbo gezündet und ist beinahe noch hochgegangen. Es reicht eine starke Rückrunde, um im Konzert mitzuspielen, wenn du diese 5-6 Punkte Abstand hältst. Holstein Kiel, wie schon gesagt, ist, glaube ich, auch die krasseste Wundertüte gerade mit dem total verkorksten Saisonbeginn und dann mal eben Fiete Arp und Luis Holtby sich das zwei Leute zu holen, die mit dem im Lambo bezahlt von dem Pleiteclub durch die verbotene Stadt fährt und jetzt, das ist sein Vater, das ist ein Video, das ist ein Insider, den kapiert ihr keiner, glaube ich. Auf jeden Fall.
Ich habe den kapiert.
Du kennst ihn?
Ja.
Sehr gut. Kennst du das auch, Nils? Ein großartiges Fundstück. Mhm. Ja, okay, alles klar. Zurück zur Ernsthaftigkeit. Spielt diese Mannschaft.
Das war der Vater von Max Meyer, oder nicht?
Ja, genau. Ah ja, Entschuldigung, ja, mein Fehler. Oh, scheiße. Guck mal, jetzt mache ich meinen eigenen Witz kaputt. Zurück zum Thema. Holstein Kiel. Hallo, liebe Leute. Entschuldigt bitte. Haben wir eine Mannschaft, die auch 4-mal unentschieden gespielt hat in Folge und eigentlich auch schon tabellarisch nicht mehr dastehen müsste, wo sie im Moment stehen. Deswegen glaube ich, dass das, also lange Rede, kurzer Sinn, auch dort noch Mannschaften gibt, die noch mitspielen werden, von denen wir bisher noch nicht glauben, dass sie im Aufstiegskampf dabei sind.
Das ist ja auch das Riesending der zweiten Liga, dass da bis auf St. Pauli ausgenommen und Regensburg, ironischerweise, kommen wir gleich noch zu, keine Mannschaft stabil ist. Also wirklich so, dass sie in ein Spiel reingeht und das 2-3 Wochen am Stück und über 90 Minuten den Gegner stabil dominiert. Das schafft ja nicht mehr Schalke. Selbst Schalke hat ja so ganz, ganz viele ganz enge Spiele, wo sie dann hinten nicht zulassen, aber vorne keine Ideen haben oder wo sie nach einer Führung nachlassen oder wo es halt der Gegner dann mit einer Systemumstellung in der zweiten Halbzeit in den Zahn zieht, wie am Wochenende gegen Heidenheim. Also es ist ja keine Mannschaft dabei, wo du sagst, ja, die marschiert da durch, die ist halt so stabil. Die Mannschaften, die durchmarschieren, wie St. Pauli in Regensburg, da erwartest du halt aufgrund der individuellen Klasse irgendwann so einen gewissen Einbruch. Und dass sie auch anders gesehen werden vielleicht. Und aber auch Schalke ist halt nicht stabil. Hamburg ist nicht stabil, Bremen ist nicht stabil, Düsseldorf sowieso nicht. Da ist niemand so richtig stabil. Auch Heidenheim nicht, die ja auch seit Jahren da im Aufstiegskampf rumkrebeln.
Ja, aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Wenn man sich einmal ein bisschen davon verabschiedet, dass man diese ständigen Negativerlebnisse und Frustmomente verarbeiten muss und dann sagt, oh, pass auf, ich akzeptiere jetzt in meinem Fall, der HSV ist eine Mannschaft von vielen, die eine Chance hat auf einen Aufstieg. Aber neben dem HSV gibt es noch 5, 6, 7 andere Vereine, die theoretisch aufsteigen können. Und dann kann man das auch auf eine andere Art und Weise genießen, weil das ist genau diese Ausgeglichenheit, dieser sportliche Wettbewerb, der der Bundesliga komplett abhanden gekommen ist, der diese zweite Liga so interessant macht, dass du eben vorher gar nicht wissen kannst, wer denn die Überraschungsmannschaft ist. Jetzt hast du St. Pauli und Regensburg. Das hätte ja vor der Saison keiner getippt. Also St. Pauli noch eher, aber Regensburg ja nicht. So, und das ist ja für uns Zuschauer total attraktiv. So war es ja früher vielleicht auch mal irgendwie in den 90ern, dass du da einen Wettbewerb hattest in der Bundesliga. Den gibt's ja ewig nicht mehr. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, so als Zuschauer ist die zweite Liga deutlich spannender. Also ich habe nicht die Zeit, alle Spiele zu gucken oder so. Aber es ist doch super, nicht zu wissen, wie es am Ende der Saison aussieht.
Ja. Ich finde halt Regensburg deshalb so faszinierend, weil die im Moment ein bisschen wie so ein St. Pauli Light zeigen, wie du mit einem klaren Matchplan einer gut zusammengestellten Mannschaft konsequent einfach Punkte sammelst. Und die fahren nach Ingolstadt und es gibt keine Diskussion darüber. Die spielen das eiskalt runter, gewinnen das Ding 3-0, zack, die nächsten Punkte gesammelt und lassen hinten einfach nicht zu. Und vom Torverhältnis, Punkteverhältnis stehen sie auf Höhe mit dem FC St. Pauli. Deswegen sind das auch beides Mannschaften, ob die jetzt, also beide hochgehen, ne? Wie gesagt, da müssen wir in die Kugel gucken. Das glaube ich vielleicht auch nicht. Aber sie werden auch bis zum Ende genau diese Rolle spielen. Weil bisher hat noch keiner den Schlüssel gegen Regensburg gefunden, außer Hansa Rostock, und da wusste, glaube ich, auch in dem Spiel keiner, warum. Die haben gewonnen da, ne? Also das, und ansonsten machen die jede Woche das eiskalt. Finde ich echt beeindruckend.
Ja. Mhm. Regensburg, oder wie ich sie nenne, Best of NLZ, weil die sich ja wirklich die Best of NLZ der vergangenen Jahre zusammen gekauft bzw. geliehen haben. Ein paar der besten Spieler sind ja tatsächlich geliehen. Mhm. Beste zum Beispiel von Bremen. Da kann man auch sich, glaube ich, in den Arm beißen. Und jetzt gerade keine Rolle so spielt. Otto ist, glaube ich, auch ausgeliehen. Und Singh, der ja Schlüsselspieler ist als Außenstürmer.
Von Bayern, ne?
Von Bayern ausgeliehen, ja. Und die haben halt einfach nach 12 Spieltagen 12 Tore nach Standards erzielt. Also wirklich ein Tor pro Spiel per Standard. Das ist ein absurd guter Wert, den sie da gemacht haben. Und das hat ja schon Bochum letztes Jahr so ein Stück weit getragen.
Ja.
Und dann hast du halt, wenn du halt defensiv gut stehst, wie sie es tun, und dann gut pressen und den Gegner nerven, und dann halt per 1-0 per Standardentführung geht, dann machst du doch den Konter zum 2-0, weil du das Tempo vorne hast, dann ist das in dieser engen Liga, kann das schon was ausmachen. Und das ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, Nico, es ist ja kein Zufall, dass sie erst ein Spiel verloren haben. Haben zwar schon 4 unentschieden, aber haben erst ein Spiel verloren, weil sie halt einfach so stabil stehen.
Mhm. Und dazu noch eine kleine Andeutung, der Besuchskopf, oder wie er heißt, ne, dieser Mittelfeldspieler, der jetzt auch schon 5 Hütten gemacht hat, der war ja halt mit Werder Bremen in engen Gesprächen, gab auch schon so, eventuell ist er der Kandidat, und dann hat Regensburg nur laut gelacht, hat Nein gesagt, Deckel drauf, und jetzt wissen wir auch warum, weil sie halt, also das ist ja eins der Herzstücke in der Zentrale. Ich würde die nicht abschreiben für das weitere Rennen.
Abschreiben würde ich sie nicht, auf keinen Fall. Ich bin noch gespannt, wie das weitergeht. Verloren haben sie auch gegen St. Pauli übrigens, nicht gegen Hansa Rostock. Also einzige Niederlage gegen St. Pauli muss ich sehen lassen. Aber sie müssen noch nach Hamburg fahren sie jetzt in 2 oder 3 Wochen. Gegen Bremen müssen sie auch noch ran. Gegen Dresden, gegen Heidenheim sind auch noch so schwierige Gegner. Also da bin ich mal gespannt. Und ob sie halt diese ein Tor, Standardtor pro Spiel halten können, ist dann die zweite spannende Frage.
Ganz, ganz interessant. Ich bin nebenbei im Kader hier gerade drin. Die haben 14 verschiedene Torschützen. Und das nach 2 Spielteilen, das finde ich beeindruckend.
Ja, die haben auch nicht den einen Standardschützen. Also klar, Singh, klar, aber die haben halt da auch nicht den einen Standardschützen, der jeden Standard reinbringt, sondern die sind da variantenreich aufgestellt.
Ja, schöne Grüße an
Sinem Ibrovic. Hat auf jeden Fall Substanz. Nicht so, dass man sagt, oh, ich warte sekündlich auf den Einbruch.
Nee, also, das war auch so eine Sache, die dann leider halt wahrscheinlich auseinanderbricht. Habe ich ja gerade schon gesagt, mit den Leihspielern.
Ja.
Auch ein paar andere, die sich für höhere Aufgaben bewerben. Benedikt Gimba zum Beispiel, der als Riesentalent eins gehandelt wurde, jetzt über den zweiten Karriereweg sich über Regensburg, bin ich mir sehr sicher, in die Bundesliga vorspielen wird. Also ja, das ist natürlich schon so eine Once-in-a-Lifetime-Chance für sie auch. So. Mhm. Mit dieser Mannschaft, die so nie wieder zusammenspielen wird, jetzt die Liga zu rocken. Und das ziehen sie eiskalt durch.
Ja, die Frage, ne, wenn du dann in so einer Situation wirklich aufsteigst und dann bricht dir als Aufsteiger die Mannschaft zusammen, obwohl du sie eigentlich verstärken wollen würdest.
Führt.
Ja, das ist ja wirklich so. Dann finde ich, ist das auch ein Stück weit gefährlich, weil dann wirst du vielleicht ein Jahr, ich meine, jetzt greife ich sehr weit vor, weiß ich, ne? Aber wir haben dieses Beispiel Fürth. Dann wirst du in der ersten Liga vorgeführt im wahrsten Sinne und dann steigst du wieder ab und dann stehst du halt irgendwie vor so einem Umbruch. Und dann ist immer die Frage, okay, war es das jetzt wert, ne? Dieses Abenteuer erste Liga einmal so.
Ich glaube, das würde man schon gerne mitnehmen da, oder? Wenn du halt. Ja. Dann Regensburg ist ja nicht, ist ja eigentlich ein Club, der in die untere Hälfte der zweiten Liga oder in die obere Hälfte der dritten Liga gehört von dem Umfeld. Klar, haben jetzt sehr viel investiert gehabt, auch klar, aber das ist halt kein, das ist ein kleiner Verein, der das halt, das sind ja die Geschichten, die wir auch ein Stück weit wollen. Ich weiß, dass das dann Leute immer ärgert, wieso Regensburg in der Bundesliga, aber das ist ja auch diese Durchlässigkeit, die du manchmal haben willst. Dass du einfach merkst, wenn eine Mannschaft sich mal so einen geilen Kader zusammenstellt und halt da wirklich alles perfekt läuft, dass sie dann plötzlich nach 12 Spieltagen auf Platz 2 in der zweiten Liga steht.
Ja,
nicht um den Abstieg spielt, wie man das eigentlich von ihnen erwarten müsste.
Ey, unbedingt. Das ist genau das, was die zweite Liga eben ausmacht, dass genau solche Geschichten geschrieben werden. Ich meine nur, dass es halt, dass man oft dann, weil ich stelle mir vor, wie es ja jetzt bei Fürth ist, dass man gar nicht in der Situation ist, die erste Liga wirklich genießen zu können. Kann mir ja keiner erzählen, dass Fürth Spaß hat in der ersten Liga.
Ich glaube, ja, Fürth, ich glaube, schwerer ist es halt für Mannschaften, die es halt gerne erste Liga spielen würden. Ich weiß damals noch Nürnberg, als die aufgestiegen sind, dann so sang- und klanglos, das war für die Fans schon hart, weil das dann halt wirklich so war, scheiße, wir sind halt nicht mehr als ein Zweitligaverein und das packen wir nicht. Und für Fürth ist das, glaube ich, auch in dem Sinne hart, weil man sich ja doch über die letzten Jahre immer wieder im Aufstieg mitgespielt hat, schon mal Bundesliga gespielt hat, und dann die Hoffnung hat, man ist vielleicht mehr. Aber ich glaube, so ein Jan Regensburg weiß genau, dass das halt once in a lifetime ist und dass die halt das mitnehmen und damit allem dann in den Klassenerhalt machen würde, wenn es nicht klappen würde, wäre das halt diese once in a lifetime Geschichte. Ich glaube, da muss man noch unterscheiden, finde ich.
Ja, ich meine, noch ist es nicht so weit.
Nee.
Warten wir noch mal ein bisschen ab, aber auf jeden
Drittel
Fall.
Drittel der Saison erst vorbei.
Drittel der Saison. Bleibt festzuhalten, dass es, wie gesagt, dass da Substanz drin ist und auch da natürlich darf sich dann möglichst kein Leistungsträger verletzen. Ne? Das ist auch mal so ein Faktor, dass man da ein bisschen Glück hat.
Und lass Schalke, wie gesagt, eine Serie starten, lass Bremen auch eine Serie starten oder den HSV, dann ist es die Lage wieder anders aus.
Ja, wie gesagt, Düsseldorf ist da noch absolut im Rennen. Die können auch, Nico hat es gesagt, letztes Jahr auch in der Rückrunde noch im Hochgang Nürnberg nicht zu unterschätzen. Paderborn.
Und ich hatte sagen, Nürnberg, ne, das erste Mal überhaupt verloren in dieser Saison.
Ja.
Also, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein Abo. Die haben nur 9 Gegentore in 12 Spielen kassiert.
Ja, ich hab ja von Anfang an immer Nürnberg gesagt, weil eben 9 Gegentore, wie du gesagt hast, 9 Gegentore in 12 Spielen, die sind so defensiv stabil, haben ein paar Spieler, die jetzt wirklich, wirklich gut in Form sind. Auch ein Geist zum Beispiel, der in der ersten Liga, da fällt sein fehlendes Tempo auf. In der zweiten Liga kann er das ein bisschen besser kaschieren und fällt dann eher durch seine guten Standardsituationen auf. Die würde ich nicht aus der Verlosung rausnehmen, weil die eine Stabilität verkörpern, finde ich.
Ja, definitiv. Ja, ich finde eine Sache noch mal zum HSV. Was mir da immer auffällt, jetzt haben sie mit Alidou einen jungen, 20-jährigen Flügelspieler im Prinzip. Walter System hat ja nicht diesen klassischen Flügelspieler, aber der spielt halt viel halt auf dieser Position oder kommt so, zieht nach innen und so weiter. Und den hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Er kommt ja auch aus der zweiten Mannschaft. Und was der mitbringt, ist halt, der traut sich ins 1 gegen 1. Der läuft einfach mal ins 1 gegen 1. Zieht dadurch viele Fouls, viele bekommt er nicht, weil die Schiris aus irgendeinem Grund das nicht pfeifen. Aber der sorgt für Alarm. Ne? Und da siehst du, was dem HSV fehlt. Nämlich genau dieses Element. Und da, so, die haben viel investiert, haben jetzt auch nochmal für viel Geld Vuskovic gekauft, einen 19-jährigen Innenverteidiger, dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Kann sein, dass das ein super Deal war und die am Ende dann für den 10 Millionen kriegen oder sportliche, whatever. Aber so für den sportlichen Status quo hat mir genau so ein Spieler gefehlt. Man hat ja versucht, Knauf zu leihen von Dortmund, der das auch kann. Und das siehst du ganz oft, ja, wenn du dann einmal hast, der Doppelpass spielt, geht mit Tempo in Strafraum, zwingt den Gegner vielleicht auch zu einer dummen Aktion oder so weiter. So das, und deswegen macht mir der Junge gerade viel Spaß und zeigt aber auch, wo uns gefehlt hat.
Allgemein halt individuelle Qualität in der Liga, damit kannst du ja noch herausstechen,
ja,
ein Stück weit. Weil das ist so eine sehr umkämpfte Liga und die können alle mega geiles Mittelfeldpressing spielen. Also der um den Mittelkreis herum, da bleibt kein Grasland auf dem anderen, wenn da ein Zweitligaspiel ist, weil da bam, bam, bam. Und wenn du dann halt einzelne Spieler hast, die in 1 gegen 1 sich durchsetzen können oder auch den Pass spielen können aus der Abwehr heraus über das Mittelfeld hinweg, Das macht schon einen Unterschied. Und das merkst du bei Werder jetzt, um da den Bogen zum Schluss noch einmal zu spannen, dass ein Toprak fehlt. Das merkst du halt ganz deutlich im Spielaufbau, weil eben im Mittelfeld in dieser zweiten Liga nicht diese Mega-Qualität ist. Bei keinem Team, muss man dazu sagen. Da ist St. Pauli noch mit Abstand am besten aufgestellt im zentralen Mittelfeld.
Individuelle Qualität. Halt eine Stelle, ja, es ist halt eine Stelle, bei der ich auch bis heute nicht verstehe, dass du bei der Kaderplanung bei Werder Bremen in diesem Segment so dich dünn positioniert hast, mit dem Bewusstsein, dass dort Zweitligaspiele entschieden werden. Entschuldigung.
Ja, vielleicht legen sie ja nochmal nach, aber das Geld ist nicht so reichhaltig vorhanden, ne, in Bremen.
Ja. Ja, aber ganz ehrlich, wir reden hier von Zweitligakadern. Und warum haben 10 Mannschaften in der zweiten Liga eine stärkere Zentrale als Werder Bremen? Das darf nicht sein.
So sieht das aus. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Oder wolltest du noch was? Nein,
um Gottes Willen.
Alles gut. Bundesliga hat großen Spaß gemacht. Wir melden uns regelmäßig, wenn es was zu berichten gibt. Danke, Nico. Danke, Tobi. Wer weiß, wie die Tabellenkonstellation ausschaut, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und tschüss.